Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Hallo Stefan.
Hallo Michael. Ich weiß ja, du liebst urologische Leitsymptome.
Ja, total. Mhm.
Deswegen habe ich dir eins mitgebracht, was vielleicht zu den selteneren Kategorien gehört. Ein Mann kam zu mir in die Praxis, 44 Jahre. Aha. Keinerlei relevante Vorerkrankungen und der war irritiert und besorgt, weil er Blut im Sperma hatte. Also eine Hämatospermie als Leitsymptom. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, bitteschön, verschont mich mit sowas. Das ist ja urologisch, aber du weißt ja, wie das mit der urologischen Versorgung ist. Und das ist jetzt die Frage, ist das überhaupt ein Notfall? Also mach dir einfach mal so ein paar Gedanken dazu. Woher, vielleicht auch gerne von deinem Bauchgefühl, würdest du sowas als ernsthaft einstufen oder nicht? Und was kommen denn da überhaupt für Ursachen in Frage?
Also das wäre jetzt sowas, da würde ich ja drauf hoffen, dass er das schon den Sprechstundenhilfen gesagt hat, als er sich vorgestellt hat.
Du vorher nachgucken kannst.
Dann hätte ich die Chance, davor schon ganz wissend aufzutreten. Ich habe das einmal bei einem Patienten in meiner Geschichte bisher schon mal gehabt und ich habe dann nachgeschlagen. Aber das ist Jahre her. Ich krieg's nicht mehr auf die Platte.
Das macht nichts.
Also, dann, was würde mich interessieren natürlich? Blut im Sperma heißt irgendwo auf dem Weg zwischen Hoden über den Umweg Prostata bis vorne zur Mündung kommt wahrscheinlich Blut ins Sperma.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Idee.
So
wollte ich, dass du argumentierst. Und jetzt überleg mal, wie das auf dem Weg passieren kann.
Und jetzt können wir uns natürlich anatomisch durchhangeln. Ich würde mal von vorne nach hinten arbeiten. Ich würde den Patienten natürlich fragen, hat er irgendwie manipuliert? Mhm. Gibt es die verrücktesten Sachen? Hat er ein Intimpiercing oder sonst irgendwas? Mhm. Auch das würde mich dann nicht mehr schocken, wenn dann Blut im Sperma drin ist. Dann könnte es natürlich irgendwo im Bereich der Harnröhre sein.
Mhm. Richtig.
Ob eine Prostatitis das machen kann? Ich meine, kann es.
Das ist richtig.
Und dann wäre ja schon wieder der Abzweig nach unten. Eine Orchitis habe ich jetzt nicht gehört, dass die das machen kann tatsächlich. Eine Nebenhodenentzündung wäre noch auf dem Mittelweg. Du nickst, dann kann sie es machen.
Ja.
Also das wäre jetzt einfach vom anatomischen Vorgehen einmal durchgearbeitet. Wo kommt irgendwo Blut ins Sperma? Mhm.
Genau, das ist doch schon mal eine gute Idee.
Und dann wäre tatsächlich meine Frage als nächstes, ihn in U-Sticks machen zu lassen. Also natürlich mache ich eine Anamnese, aber wenn er sowieso schon draußen sitzt, ich das Thema weiß, dann würde ich womöglich schon davor sagen, hier macht mal einen U-Sticks, dann habe ich nämlich das Ergebnis, während ich den Patienten schon bei mir drin sitzen habe. Mhm. Und wenn da auch Blut drin wäre, würde das ja fast für mich eher noch eingrenzen auf Richtung Harnröhre. Mhm. Das ist natürlich nicht eine hundertprozentige Aussagekraft dafür. Aber
genau. Ich muss dich leider enttäuschen, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Der U-Stix war natürlich negativ. Gut, bevor ich dir weitere Informationen gebe zu dem Fall, also nochmal kurz die Ätiologie, du hast doch schon relevante Sachen auch erwähnt. Wenn man das nachliest, kategorisiert man auch so ein bisschen so unter 40 Jahre, über 40 Jahre. Mhm. Er ist jetzt so knapp drüber. Bei unter 40 Jahren ist es meistens idiopathisch so. Also man hat überhaupt gar keinen Grund. Und das stellt ganz selten wirklich eine fassbare Erkrankung dahinter. Dann, je älter die Patienten werden, kommen dann eben Sachen mit ins Spiel. Mhm. Das macht man, die Kategorisierung, schon sinnvollerweise, um halt nicht unnötig Abklärung zu machen, die ja dann auch recht schnell invasiv sein kann, also Richtung der Zystoskopie, wenn man die Patienten zum Urologen schickt. Also bei über 40 Jahren, hast du gesagt, kann es Trauma sein, es kann eine Prostatitis sein, akut oder chronisch, beides möglich, eine Epididymitis, eine Urethritis, hast du ja auch gesagt, hast du dich so anatomisch entlanggehangelt. Das können vaskuläre Anomalien sein, das können natürlich auch Neoplasmen sein im Bereich der Prostata. Und es können sogar systemische Erkrankungen sein, also Leukämie zum Beispiel, Gerinnungsstörungen. Ne? Da muss man natürlich auch in der Richtung fragen. Mhm. Das kann ja dann einfach einen Grund haben. Und natürlich einfach als Medikamentennebenwirkungen. Jeder, der antikoaguliert ist oder ASS nimmt, hat zumindest auch eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Spontanblutung. Also wir sehen schon ein Leitsymptom, was durchaus auch einige Differentialdiagnosen hat, wobei man dann eben bisschen zurückhaltend bleiben muss, weil ich habe ja gesagt, der Patient selber hatte keine Vorerkrankungen, der hat keine Medikamente genommen, er hat keine Gerinnungsstörungen, er hat nicht manipuliert, er hatte auch sonst keine Probleme, er hat keine Symptome, die auf eine Prostatitis hingewiesen haben, der ist in einer festen Partnerschaft leben mit Familie. Da gab es keine anderen Sexualpartner, das habe ich schon gefragt. Also keinerlei Anhalt für sexuell übertragbare Erkrankungen, dann, die dann wiederum Infektionen im Bereich der ableitenden Harnwege machen könnten. Und ja, körperliche Untersuchungen, frage ich dich nochmal, worauf würdest du fokussieren?
Ich sag mal den Unterleibsstandard beim Mann. Also ich gucke mir einmal das äußere Genitale an, ja. Ich untersuche die Hoden, ich palpiere, ich palpiere die Nebenhoden, ich palpiere die Leiste, guck da, finde ich Lymphknoten, finde ich irgendwo, jetzt ist da das Schöne tatsächlich, ich habe das in der Regel symmetrisch angelegt, das heißt, ich kann mich auch einfach drauf verlassen, finde ich irgendwo eine Asymmetrie, weil das jetzt auf beiden Seiten, was weiß ich, der bösartige Befund wäre, wäre ja eher unwahrscheinlich. Das heißt, ich mache einmal eine Inspektion, ich mache einmal eine Palpation.
Genau.
Und vor allen Dingen mit dem Leitsymptom Schwellung, Rötung oder Schmerz.
Genau. Guter Punkt. Ja. Habe ich genauso gemacht. Das war alles unauffällig. Ich hatte die Vorgeschichte auch nochmal ergänzt in Richtung der Familienanamnese, ob es da irgendein Prostatakarzinom schon in jüngeren Jahren gibt. Das war alles nicht der Fall. Da jetzt ergänze ich für dich noch ein bisschen die Vorgeschichte, weil das macht den Fall insofern noch so ein bisschen interessant, weil erstmal deutet ja hier alles eher auf idiopathisch hin, oder? Also ja. Wir haben keinen fassbaren Grund.
Was mich noch interessieren würde, weil es könnte ja theoretisch auch aus der Harnblase kommen, da würde mich von der Geschichte her noch interessieren, A, Raucher, Nichtraucher.
Ja, B, guter Punkt. Warum sagst du das? Warum interessiert dich das?
Weil einfach das Harnblasenkarzinom beim Raucher deutlich höher ist.
Er ist Nichtraucher, habe ich gefragt. Und was noch?
Der Umgang mit Lacken, also Lackierereien.
Ja.
Weil auch das.
Na, das ist nicht der Fall. Also der macht einen Management-Job, da gibt es keinerlei Vorgeschichte. Jetzt war der, das habe ich dir eben am Anfang vorenthalten, war mit dem gleichen Symptom schon mal beim anderen Kollegen von mir in der Praxis vor 4-5 Jahren. Da war noch unter 40 gewesen. Ich habe ja diesen Cut-off genannt. Und damals war er zum Urologen geschickt worden. Und was hat der gemacht natürlich?
Na, der wird einen Ultraschall gemacht haben, der wird eventuell eine Zystoskopie gemacht haben.
Er hat eine Zystoskopie gemacht. Das hat er als extrem unangenehm und schmerzhaft in Erinnerung gehabt. Ja, darum habe ich das Leitsymptom auch mitgebracht, weil klar können wir dann Dinge, wo wir vielleicht nicht so firm sind, einfach schnell wegüberweisen. Aber ich möchte auch immer Anwalt meiner Patienten sein, gerade auch in Bezug, mit so einer Überweisung triggern wir ja auch was. Ich meine, der Urologe ist ja da auch ein bisschen genötigt, das letztendlich auch zu machen, dann weiter abzuklären. Von daher wollte er dann nicht unbedingt nochmal hin. Und jetzt hatte ich halt schon so ein bisschen, sagen wir mal, die Spannung, weil jetzt ist das ja doch ein paar Jahre mehr. Und jetzt fällt er ja schon in diese Kategorie, wo man halt nicht mehr so einfach sagt, es ist nur idiopathisch, wobei das ja natürlich noch immer im Raum ist. Auf der anderen Seite haben wir einen normalen Zystoskopiebefund, der wiederum aber schon 5 Jahre alt ist. Und wir haben aktuell weder von der klinischen Untersuchung noch von der Anamnese irgendwelche Anzeichen, die jetzt auf diesen multiplen organischen Ursachen oder Medikamentennebenwirkungen hindeuten, die wir eben genannt haben, als Differentialdiagnosen für eine Hämatospermie. Wie würdest du jetzt mit dem Patienten weiter verfahren? Versetz dich da mal rein, der sitzt vor dir. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten?
Ich würde es ihm wahrscheinlich genau so erklären.
Wie
du es gerade gesagt hast. Ich würde genau das meinem Patienten spiegeln und sagen, ja, wir können hier das Fass noch weiter aufmachen. Das ist vor ein paar Jahren schon geschehen. Im Moment haben wir keinen Anhalt auf irgendeinen bösartigen Verlauf, auf irgendeinen gefährlichen Verlauf. Wir können hier genauso gut auch sagen, wir warten einmal zu. Und ich finde, das hilft mir auch oft, nochmal die Dringlichkeit meines Patienten einzuschätzen. Es gibt ja die wollen einfach nur hören, ja, darf auch mal vorkommen und sind damit völlig entspannt, dann ist gut. Und es gibt die sich ernsthaft Sorge machen und sagen, ich will auf jeden Fall wissen, was es ist, weil das Symptom macht mir Angst. Dann schicke ich den auch nochmal zum Urologen.
Genau so habe ich es gemacht. Also wovon du hier redest, das klassische Shared Decision Making. Ich habe genau letztendlich in Zusammenfassung, was wir eben erörtert haben in dieser Podcast-Folge, den Patienten zusammengefasst und habe ihn letztendlich gefragt, können Sie ein extrem geringes Risiko, dass da doch was Schwerwiegendes dahinter steckt, können Sie damit leben? Dann würde ich das erstmal beobachten und habe ihm gesagt, wenn das jetzt nochmal auftritt, dann können Sie entweder dann noch immer zum Urologen gehen oder wir können im nächsten Schritt auch hier dann zumindest mal ein PSA abnehmen. Ich bin normalerweise da sehr zurückhaltend, aber in dem Fall wäre das auch schon mal eine Indikation dann für eine PSA-Bestimmung. Das wäre ja dann keine jetzt außerhalb dieser reinen Screening-Untersuchung, weil wir ja doch ein Leitsymptom dann auch schon haben, ein mögliches für ein Prostatakarzinom, wenn auch ein untypisches, ja. Mhm. Und er war eher erleichtert über diesen Vorschlag. Also er hatte befürchtet, ich will ihn unbedingt zum Urologen schicken, da wollte er auf keinen Fall nochmal hin. Mhm. Also von daher sind wir so verblieben. Fall ist es auch schon ein bisschen her. Ich habe ihn seitdem jetzt nicht mehr gesehen. Nochmal mit dem Symptom und auch rückblickend würde ich das trotzdem auch nochmal wieder als idiopathisch einstufen. Vielleicht so für unsere Hörerinnen und Hörer. Hämatospermie ist zwar ein selteneres Symptom, Leitsymptom, aber eins, das trotzdem auch immer mal wieder vorkommt. Und es ist summarisch gesehen in der überwiegenden Anzahl der Fälle gutartiger Natur. Also einfach, es kann einfach da auch mal zu kleinen Blutungen kommen, die den Sperma beigemengt sind. Und man findet in den meisten Fällen eben keine fassbare Ursache. Aber es gibt auf der anderen Seite trotzdem eine relevante Anzahl an Differentialdiagnosen. Und die Dichotomisierung würde man so ein bisschen über das Alter machen und dann natürlich einfach über weitere Befunde, die man eben noch begleitend erhebt.
Gut.
Und so verbleiben wir für heute.
Na dann, vielen Dank.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.